Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sind zu einer neuen Sendung versammelt. Wir, das heißt Wolfgang Back.
Und ich schließe mich der Begrüßung einfach nur an.
Und ich selbst, Wolfgang Rudolf.
Ich begrüße dich auch.
Ja, das ist nett von dir. Dankeschön, Wolfgang. Ja, einen kurzen Überblick über das, was wir eigentlich heute vorhaben. Das ist einmal, wir wollen etwas über verlässliche Software berichten. Das ist das erste Thema.
Da beginnt morgen ein großer Kongress in Berlin über Softwareverifikation mit 300 Wissenschaftlern. Der geht bis zum 7. Juli und da wird man darüber reden, über dieses Thema.
Dann machen wir etwas über Spracherkennung. Dazu haben wir einen Studiogast hier, der seit Jahren aktiv mit Spracherkennung arbeitet und sehr zufrieden ist.
Dr. Michael Speer, und er ist bei uns hier im Studio. Und eigentlich dachte ich, dass diese Spracherkennung so am PC eigentlich ein bisschen tot wäre. Das war mal früher, kannten wir das mit Trägen und mit IBM, Via Voice, da war das viel aktiver. Aber er sagt, es klappt eigentlich wunderbar. Er ist Journalist und arbeitet damit.
Überall haben wir gute Tonqualität und nur am Telefon sind wir mit weniger zufrieden. Wir haben HiFi, wir haben MP3 in höchster Qualität, nur am Telefon ganz krächzen und knarren. Dass man dagegen etwas machen kann, das hat sich Wolfgang Back angehört.
Und zwar bei den Fraunhofern in Erlangen bei dem IIS-Institut. Die haben nämlich auch MP3 erfunden und das AAC erfunden. Und die werden uns neue Telefone bieten, wo es richtig Spaß macht, mit anderen Leuten zu telefonieren.
Und dann möchte ich etwas ankündigen, nämlich, dass wir am Ende der Sendung etwas ankündigen möchten. Ja, okay. Was wir an unserem Geburtstag am 24. Juli diesen Jahres vorhaben, was Ihnen passieren könnte.
So, wir begrüßen jetzt Professor Hermanns, der in Saarbrücken den Lehrstuhl hat. Wolfgang, du hast ja aufgeschrieben.
Ja, Lehrstuhl für verlässliche Software und Systeme.
So, und ich hoffe, er ist in Berlin und ist schon im Vorfeld des Kongresses, der morgen beginnt, tätig. Ist das so?
Ja, ich grüße Sie. Hallo.
Mhm. Ich habe hier ein Wort gelesen, das heißt CAV. Bevor ich es aufkläre, CAD kenne ich als Computer Aided Design und CAI, das Computer Aided Engineering. Gibt noch so ein paar CAs da.
CAE.
Und jetzt das CAV heißt Computer Aided Verification. Was ist das denn nun?
Ja, also Computer Aided Verification ist der Name der Konferenz. Das ist die 19. Ausgabe dieser Konferenz. Die gibt es also seit 19 Jahren. Und es geht im Wesentlichen darum, den Computer zu benutzen, um verlässliche Software typischerweise oder Hardware zu bekommen, um also dafür zu sorgen, dass die Programme, die dann auf dem Computer laufen, irgendwo anders richtig sind.
Haben Sie mal so ein Beispiel, was kann das für ein Programm sein? Oder wahrscheinlich alle Programme müssen darüber laufen mittlerweile. Aber so ein großes Beispiel, was man auch verstehen kann.
Ja, also ganz erstaunlich. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Zug. Ein Zug heutzutage, der mit 250 Sachen über die Schienen fährt, ist im Wesentlichen vollgestopft mit Software. Und diese Software soll natürlich keine Fehler machen. Das andere Beispiel ist ein Betriebssystem. Wenn man da dann so einen USB-Stick reinsteckt, dann möchte man nicht, dass das ganze System hängen bleibt und man dann irgendwie den Knopf drücken muss.
Und wie gehen Sie da vor als CAV-Leute?
Wir versuchen das, was viele Ingenieure gerne machen, wir versuchen das Problem in kleine Teile zu teilen. Und dann die einzelnen Teile zu betrachten, weil so ein gesamtes Betriebssystem ist natürlich viel zu kompliziert. Das heißt, man schaut sich dann zum Beispiel an, welche Programmbausteine sind da, was sind die kritischen Programmbausteine, und dann schaut man da näher rein und so weiter. Man versucht, sich auf kleine Teile zu beschränken und auf diesen kleinen Teilen dann die Fehlersuche zu machen.
Ist es dann nachher gegeben, wenn alle kleinen Teile fehlerfrei sind, dass wiederum die Gesamtheit der kleinen Teile auch fehlerfrei ist?
Das ist eine sehr interessante Frage. Das nennt sich bei uns in der Fachsprache, ist das eine kompositionelle Theorie, sagen wir mal. Daran arbeiten hier viele Leute, nämlich genau das, dass man aus den Eigenschaften der Teile auf den Eigenschaften das Ganze schließen kann.
Aber ich denke, es geht ja nicht nur um Software, es geht ja auch um Hardware, habe ich schon anklingen gehört. Das heißt also, Sie testen ja dann oder emulieren erstmal die Hardware, bevor sie hart wird als Software.
Ja, also ist in der Tat, Hardware spielt eine große Rolle. Ich kann vielleicht, wenn man ein bisschen zurückschaut, der Pentium-Bug, das war vor ungefähr 10 Jahren,
Sie meinen nicht meinen Kollegen jetzt, den Wolfgang Back.
Nein, den meine ich nicht, sondern es war der Pentium 1, glaube ich. Ja. Der hatte einen Fehler.
Rechenfehler
in der Floating Point Unit. Ja. Da war ein Rechenfehler sich verrechnet. Der Hintergrund war, dass das kleine Programm, was benutzt wurde, um eine Tabelle zu füllen, die dann in Hardware gegossen wurde, dass dieses Programm, was diese Tabelle gefüllt hat, das hatte einen Fehler. Insofern war die Software am Ende schuld dafür, dass die Hardware falsch war und damit die Programme falsch gerechnet haben.
Aber das kann man doch per Software nicht ausschließen, oder?
Das kann man. Man kann natürlich über die entsprechenden Programme, heutzutage weiß man, wie das geht, das ist sehr deutlich erforscht, kann man entsprechend Verifikationswerkzeuge drüber laufen lassen, die erstmal in sich genommen dann die Fehler suchen oder Eigenschaften beweisen über diese Programmstücke, und das alles zusammen sorgt dann dafür, dass die Software im Idealfall, wenn nichts anderes schief läuft, fehlerfrei ist, aber zumindest weniger Fehler hat als vorher. Sagen wir mal, darauf können wir uns verlassen.
Sie sind ja eigentlich ganz glücklich dran in Saarbrücken. Sie testen die Softwarefehler im Vorfelde. Und wenn dann die Fehler doch da drin sind, dann kommt Ihr Kollege Zeller. Und ja, der macht sie dann später raus.
Ja, das ist richtig. Also sagen wir so, wir arbeiten auf Modellen, und da geht es im Wesentlichen darum, dass man möglichst frühzeitig katastrophale Fehler aussteht, bevor man viel Geld investiert hat, bevor das Produkt ausgeliefert ist und so weiter. Wenn jetzt ein Produkt, zum Beispiel ein Device-Treiber oder ein Betriebssystem, dann immer noch Fehler hat, dann kommt Andreas Zeller, schaut sich die Fehlerdatenbank bei Microsoft an und stellt jetzt fest, woran es lag, dass das Produkt immer noch Fehler hatte. In der Tat. Dann haben wir noch jemand, das ist der Wolfgang Paul, der sitzt auch in Saarbrücken, der setzt jetzt die Techniken, die hier auf dieser Konferenz entwickelt werden, am konkreten Produkt ein, der arbeitet also mit der Industrie zusammen und sorgt dafür, dass da fehlerfreie Software.
Helfen Sie mir bitte mal, eine Vorstellung zu entwickeln, wie Software testen kann. Wie Sie also quasi eine Verifikationssoftware haben, die jetzt überprüft, ob ein anderes Stück Software fehlerfrei ist.
Naja, das ist nicht weiter schwierig eigentlich. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie haben eine Maschine gebaut, die dafür sorgt, dass Lego-Steine überprüft werden, ob sie richtig zusammenpassen. Also die nimmt zwei Lego-Steine und drückt sie mit einem bestimmten Gewicht zusammen und zieht sie wieder auseinander. Das sind dann zwei Teile. Das eine ist ein physikalisches Teil, das andere ist ein physikalisches Teil, und das kompliziertere wird benutzt, um das einfachere zu testen. Und so ist es hier auch. Wir nehmen ein kompliziertes Computerprogramm, um ein einfaches Computerprogramm in ähnlichem Sinne zu überprüfen, nämlich ob zum Beispiel zwei Komponenten zusammenpassen.
Aber ich muss doch alle denkbaren Möglichkeiten, die zur Laufzeit irgendwann mal auftreten könnten, im Grunde genommen von vornherein berücksichtigen. Ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist sehr interessant. Das ist tatsächlich der Fall. Wir machen zum Beispiel also ganz verrückte Sachen. Wenn man sich anschaut, so ein Auto, da gibt es eine Motorsteuerung, da gibt es verschiedene andere Sachen, die arbeiten eigentlich auf echter Zeit, also sie müssen sich in echter Zeit müssen sie für irgendwas entscheiden. Und da gibt es eigentlich viel mehr Möglichkeiten, als man im Rechner repräsentieren kann. Und der Trick, der hier immer wieder auftaucht, dass man sich auf die entscheidenden Zeitpunkte, zu denen was passieren muss, nur konzentriert und nicht auf die ganzen Zwischenzeitpunkte. Und dann hat man am Ende etwas, das kann man im Rechner aufzählen. Das ist dann immer noch sehr viel, aber da ist man auch erstaunlich gut geworden in letzter Zeit. Wir haben also auch jemanden von Robert Bosch als eingeladenen Sprecher auf der Tagung. Der wird also erzählen, wie für Fahrassistenzsysteme in Automobilen solche Sachen eingesetzt werden, um dafür zu sorgen, dass das Fahrassistenzsystem tatsächlich assistiert und nicht stört.
Um wie viel komplexer sind eigentlich diese Prüfprogramme, mit denen ich zum Beispiel ein Betriebssystem testen kann auf Fehlerfreiheit?
Ja, es hängt ein bisschen davon ab. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass wir versuchen, uns auf kleine Teile, auf die entscheidenden Teile zu beschränken. Zum Beispiel, das ist dann etwas, was innen im Prozessorkern oder im Betriebssystemkern dafür sorgt, welcher Prozess kommt als nächstes dran. Das ist der sogenannte Scheduler. Und im Vergleich zu diesem Scheduler sind unsere Programme viel komplizierter. Einmal im Vergleich zum Betriebssystem, dem Gesamten, sind sie viel kleiner.
Okay, das heißt also, ein gesamtes Betriebssystem in seiner kompletten Struktur ist heute noch nicht überprüfbar.
Nein, also sagen wir so, es hängt von der Eigenschaft ab. Wenn wir zum Beispiel die Eigenschaft haben wollen, das System soll sich nicht verklemmen, das soll nicht einfach stehen bleiben, dann kann man für diese Eigenschaft, kann man bestimmte Sachen weglassen. Zum Beispiel die Farbe des Hintergrundbildschirms ist völlig egal für diese Geschichte. Das heißt, da wird nichts verifiziert bezüglich dieses Teils. Man beschränkt sich auf das, was relevant ist, und kriegt dafür sehr viel kleinere Probleme.
Ja. Jetzt verstehe ich auch so langsam, warum so viele Leute auf das erste Service Pack von Vista warten. Denn da sind ja immer noch Fehler eingelaufen, wohl, die man auch im Vorfeld nicht herausgekriegt hat.
Ja, es ist wohl so, dass Microsoft teilweise tatsächlich die Endkunden benutzt, um die letzten Fehler rauszukriegen. Will ich jetzt eigentlich auch gar keine Kritik üben. Das ist halt ein dermaßen kompliziertes Produkt. Ein entscheidender Teil davon, sollte ich vielleicht sagen, nämlich der sogenannte Hypervisor, der sorgt dafür, dass in Windows Vista mehrere Betriebssysteme gleichzeitig laufen können. Der wird im Moment gerade bei uns in Saarbrücken bei Wolfgang Paul verifiziert.
Werden wir den Kollegen Paul mal ansprechen, das klingt sehr interessant. Ja, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für diesen Kongress in Berlin, der morgen beginnt und am 7.7. aufhört.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ein Thema, was uns über die letzten Jahre immer wieder begleitet hat, ist Spracheingabe. Spracheingabe ist, so ein bisschen schwierig. Es gibt immer Entwicklung, immer neue Produkte, aber so richtig durchgesetzt hat sich die Spracheingabe meiner Meinung nach bisher noch nicht. Obwohl auch Windows Vista über Spracheingabe verfügt, aber kaum einer weiß es und noch viel weniger Leute benutzen sie.
Du weißt eigentlich, dass unser allererster Fernsehcomputerclub sich mit der Spracheingabe auch schon beschäftigt hat?
Ja, ich habe da ein Interface gehabt, das hat mir ein Kollege aus den USA mitgebracht.
Für ein Apple?
Für ein Apple, Apple 2 Plus. Und damit war eine Spracherkennung auch möglich. Der hat also wirklich Sprache schon digitalisiert oder Geräusche überhaupt. Da konnte man also auch reinrülpsen, wenn es sein musste. Und hat das dann versucht, hinterher wieder zu erkennen.
Das Tollste dabei war, dass diese Karte 192 Vokabeln kannte. Und wenn man vermutet hat, die ist nicht dabei, die ich gerade sprechen will, die er erkennen soll, dann musste man die Platine ändern. Muss man eine andere Platine reinstecken.
Jo, war doch praktisch.
Ja. Also die Zeit haben wir, glaube ich, hinter uns gelassen. Wir haben relativ früh im Klinikum in Aachen Leute gefunden, die haben mit der Spracheingabe befundet, Röntgenaufnahmen befundet. Dann kam es auch auf alle unsere Computer im Grunde genommen, damit mit Trägen damals und mit IBM, Via Voice oder wie das hieß. Und dann wurde es wieder ruhig. Aber Wir haben jetzt einen Gast hier im Studio.
Herrn Dr. Michael Speer, der als Journalist mit Spracheingabe arbeitet. Funktioniert es denn bei Ihnen?
Spracheingabe funktioniert prima. Wenn ich mich zu Hause hinsetze, einen Artikel konzipiere oder eine E-Mail schreibe, spreche ich in ein Mikrofon oder diktiere unterwegs im Auto mit dem Diktiergerät, setze das Ganze anschließend der Spracherkennungssoftware vor, warte ein paar Minütchen und finde anschließend ein Resultat, das ordentlich ist. Natürlich gibt es Fehler bei der Erkennung, insbesondere was unbekannte Wörter betrifft, also Begriffe, die ich noch nie benutzt habe mit dieser Spracherkennung. Da muss man dann schon korrigieren. Aber das Ergebnis ist alles in allem überzeugend und ich wundere mich, warum das nicht mehr Leute machen.
Dauert denn das Korrigieren nicht länger, als wenn ich es gleich mal anders mache?
Das hängt immer davon ab, wie schnell man schreibt und wie gut man diktiert. Wenn ich mir vor Augen halte, dass ich mit einem Standardsystem inzwischen eine Erkennungsgenauigkeit von 98 bis nahezu 100% habe, dann heißt das, ich muss den einen Fehler in dem einen Absatz finden. Und das geht schnell.
Aha. Man kann dann ja auch noch die schriftliche Rechtschreibprüfung drüber laufen lassen.
Das ist eigentlich überflüssig, denn die Spracherkennung schreibt ja nur das, was es als Vokabeln in seinem Wortschatz drin hat. Und das Problem ist nicht, dass ein Wort falsch geschrieben ist, sondern ganz anders erkannt wird. Statt Wolfgang Back erkennt es dann Wolfgang Zack. Zack.
Ja, genau. Mhm. Ich habe bei meinem Vista habe ich also festgestellt, mischte sich plötzlich da so eine Spracheingabe ein. Die habe ich gedacht, ach, das ist ja Spracheingabe drin. Habe ich dann probiert und habe trainiert und habe dem ein bisschen was reingesprochen. War eigentlich recht ordentlich, was Vista da gemacht hat. Aber ist überhaupt kein Standard, dass die Leute sich über die Spracheingabe bei Vista unterhalten. Ist das vergessen worden oder ist das nur bei der Ultimate oder ist es bei jedem Vista Ausgabe dabei?
Also ich glaube, zum einen macht Microsoft ja selber wenig Reklame für diese Spracheingabe-Feature. In den USA ist die Spracherkennung schon viel länger Teil des Betriebssystems, auch in XP. Wir haben das jetzt das erste Mal hier auch auf dem deutschen Markt. Und es wird allerdings von Microsoft vernachlässigt. Ich hatte eine ganze Reihe von Fragen im täglichen Umgang damit, weil ich die auch getestet habe und habe noch nicht mal bei Microsoft Deutschland jemanden gefunden, der mir kompetent hätte Auskunft geben können.
Ist es ein vergessenes Kind oder ist es ein Kind, was erst geboren wird?
Ich glaube, Spracherkennung hat eine ziemlich große Zukunft. Es geht ja doch einfach darum, dass wir immer mehr Geräte haben, die immer komplizierter zu bedienen sind. Wenn ich mich beispielsweise in einen neuen 7er BMW setze, dann habe ich da unter dem iDrive-System für die Navigation, für Kommunikation, für Fahrzeugeinstellungen insgesamt sage und schreibe 800 Funktionen. 800 Funktionen. Das alles kann ich nicht mehr sequenziell durchblättern. Ich habe auch nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und ich denke, in solchen Bereichen, wo Technik anspruchsvoller wird, immer mehr Möglichkeiten bietet, ist Spracherkennung ein Königsweg.
Aber ich kenne auch das Gegenteil, gerade im Auto, dass Spracherkennung doch irgendwo Probleme bietet, wenn ich die Navigation per Sprache bediene und einen Ortsnamen buchstabieren muss und er wird nicht verstanden und er wird nicht gefunden, da verzweifelt man wirklich daran. Dann bin ich auf den nächsten Parkplatz oder Haltemöglichkeit gefahren, habe es von Hand eingegeben. Und das ist nicht einmal passiert, sondern das passiert regelmäßig. Ziele, die klar sind, Bonn, Köln, Berlin, ist überhaupt kein Thema. Aber alles andere ist doch immer noch problematisch. Denn wohl auch die Geräusche im Fahrzeug selbst stören ja auch noch mit. Und das Ganze ist der Sprecher unabhängig. Bei Ihnen ist es der Sprecher abhängig. Das ist ja noch ein Unterschied. Und das macht die Sache doch wahrscheinlich von der Technik her schwieriger.
Sie nutzen Dragon?
Oder? Ich nutze Dragon Naturally Speaking in der Version 9.5. Aber zu dem, was Wolfgang Rudolf gerade sagte, Sie haben vollkommen recht, Herr Rudolf. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Hersteller für Autospracherkennungslösungen gerade erst auf diesen Zug aufgesprungen sind und wir erleben hier einen geradezu galoppierenden Fortschritt. Wenn ich mir angucke, was einzelne Hersteller vor einem Jahr anboten und was jetzt zum Beispiel Mercedes-Benz mit der neuen C-Klasse bietet, die gerade in den Handel gekommen ist, dann liegen da Welten zwischen. Sie können mittlerweile so gut wie jede Straße über Spracherkennung Sprecher unabhängig und mit fast 100%iger Erkennungsgenauigkeit eingeben. Da muss man einfach den Autoherstellern ein bisschen Zeit lassen. Die haben dieses Thema seit 3-4 Jahren im Programm und die Fortschritte, wie gesagt, sind so groß, dass das von Fahrzeuggeneration zu Fahrzeuggeneration besser wird.
Aber ja, 6-7 Jahre gibt es die schon, habe ich sie auch schon im Auto gehabt. Und ich kenne auch die Entwickler dieser Systeme, die sind ja mehrfach umfirmiert worden. Ein Problem ist natürlich immer, dass gerade bei den Autoherstellern der Prozess, bis ein solches technisches Produkt in die Serie aufgenommen wird, der dauert ja schon mal mindestens 2 Jahre. Und man hat dann nicht mehr die neueste Technologie, sondern die hinken immer etwas zurück, auch bei Navigationssystemen zum Beispiel. Eins, was ich mir selbst nachträglich einbaue, ist immer von neuerer Technik als das, was ich serienmäßig bekomme. Aber natürlich geht die Entwicklung weiter. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Was würden Sie denn gern noch per Sprache bedienen können?
Ich glaube, in erster Linie ist erstmal die Umsetzung von Texten wichtig. An zweiter Stelle, denke ich mir, wird man den Computer der Zukunft nicht mehr so bedienen, wie wir das heute gewöhnt sind. Also mit einem Plastikschälchen über den Schreibtisch zu rubbeln und dann da mit einem Pfeil bestimmte Menüpunkte anzuwählen, das finde ich, ist eigentlich in einem Zeitalter unglaublich schneller Prozessoren vollkommen obsolet geworden. Warum kann ich dem Computer nicht sagen, ich will jetzt in Word oder irgendeiner anderen Textverarbeitung die Dokumente öffnen, die ich gestern Abend als letztes geschlossen habe? Oder warum kann ich dem nicht sagen, suche mir bitte alle Dokumente heraus, die ich im vergangenen Jahr zum Thema XY geschrieben habe. Also ich denke, das, was wir jetzt haben, Umsetzung von gesprochenem Text, ist nur ein Anfang und weitergehen wird es dahingehend, dass wir halt unseren Computer viel intuitiver, viel einfacher und schneller auch mit Kommandos steuern.
Vielen Dank für das Gespräch. Ich werde mich mal weiter um Vista kümmern und vielleicht doch ein bisschen mehr Spracheingabe probieren und vielleicht bleibe ich dabei hängen. Ich denke zurück ins Jahr 1989, da machten wir einen Computerclub und der hatte nun das Thema MP3. Und eigentlich wusste keiner damals so recht genau, was MP3 ist. Heute hat sich das natürlich geändert und ich glaube, mittlerweile hat jeder 1, 2, 3, 4, 5 MP3-Player zu Hause und benutzt sie auch. Neben mir sitzt nun jemand, der damals schon dabei war, und zwar ist das der Dr. Bernhard Krill. Und damals hatte ich ihm 20 Mark gegeben, er möge mir doch so einen Chip schicken. Nun, mittlerweile habe ich natürlich auch 1, 2, 3, 4, 5 MP3-Player. Und heute wollen wir über etwas anderes reden, denn das gehört mittlerweile zum Forschungsgebiet dazu. Wir sagen ja, das Telefon ist ja ganz toll. Das Handy ist ganz toll. Wir telefonieren damit, aber irgendwo fehlt mir doch so ein Ding. Und zwar, warum ist das Telefonat doch noch so qualitativ ganz unten stehend? Warum machen wir das nicht in HiFi?
Das ist ja genau die Frage, die wir uns hier auch stellen. Es gibt ja eigentlich von der technischen Seite her gibt's keinen Grund mehr, diese miserable Telefonqualität weiter zu akzeptieren. Die hat sich ja praktisch nicht geändert seit der Einführung des Telefons.
Was ist das eigentlich? Das sind 8-Bit 64. Ja, also
das, was am meisten natürlich zuerst auffällt, ist die begrenzte Audiobandbreite. Das heißt, die ganzen Höhen sind weg. Das sind nur 3,5 Kilohertz und HiFi, die alte HiFi-Norm, sogar die alte HiFi-Norm hat 12,5 Kilohertz gefordert. Und auf der CD geht es ja bis über 20 Kilohertz. Das heißt, das sind wirklich nur die relativ tieffrequenten Anteile. Das reicht zwar, um die Sprache zu verstehen, aber es klingt eben nicht natürlich.
Nein. Nun haben wir eben über MP3 gesprochen, jetzt können wir auf die Idee kommen, nehmen wir doch einfach das MP3-Verfahren und machen das übers Telefon. Aber das geht leider nicht.
Naja, das Problem beim Telefonieren ist, dass Sie ja auch sich unterhalten mit jemand anderem. Sie halten keine Monologe, sondern Sie erwarten eine Antwort von der anderen Seite. Und das heißt, was da ins Spiel kommt, ist die sogenannte Signalverzögerung. Das heißt, wie lange dauert es, bis Ihre Sprache von Ihrer Seite zum Gegner, zur Gegenstelle kommt und von da wieder zurück. Und wenn die Zeit eben zu groß ist, dann nehmen Sie das als Echo wahr und ab etwa so 300 Millisekunden wird es wirklich stark störend.
Und meine ich würde mit einem Satelliten telefonieren.
Zum Beispiel, oder mit jemandem, der auf dem Mond sitzt. Ja.
Wie wollt ihr das denn jetzt angehen, damit es doch möglich ist, ohne diese Laufzeiten?
Ja, also wir arbeiten schon seit einiger Zeit auch an Verfahren, die optimiert sind hinsichtlich der Signalverzögerung. Man kann da ein bisschen, also die Entwicklung ist ja weitergegangen. Bei uns ist MP3 inzwischen die erste Generation, die wir also so in den Jahren 89 bis 92 entwickelt haben und jetzt sind wir eigentlich schon an der vierten Generation.
Dann kam AAC.
AAC und oder AAC. Oder AAC. Dann gibt es eben High Efficiency AAC, das also nochmal niedrigere Datenraten erlaubt, hat zwar auch ein paar kleine Nachteile, aber im Prinzip bringt es sehr, sehr gute Qualität bei sehr niedrigen Bitraten. Nur bis jetzt war eben die Signalverzögerung zu hoch, um das zum Telefonieren nutzen zu können. Und jetzt haben wir eine Spezialversion gebaut, die viele der Quellen in dem MP3-Algorithmus oder in dem verwandten AAC-Algorithmus umgestaltet hat, sodass die Signalverzögerung auf so Größenordnung vielleicht 20 bis 30 Millisekunden sinkt. Und das ist jetzt eben mehr als ausreichend, um Telefonate zu führen. Zum Beispiel die Codecs, die in GSM-Telefonen, also in den normalen Handys eingesetzt werden, haben ähnlich Verzögerungszeit. Aber jetzt, der Unterschied ist eben, dass unsere Verfahren die volle Audiobandbreite liefern.
Von wie viel?
Ja, bis 20 Kilohertz. Das heißt, alles, was auch ein junger Mensch hören kann. Und aber auch einen guten Signal-Rausspannungsabstand bietet, also vergleichbar zu einer Audio-CD. Das heißt, es rauscht nicht, sondern es klingt ein absolut sauberes Signal.
Das heißt, ich kann mir dann auch per Telefon eine CD anhören?
Das wäre ohne weiteres möglich. Man könnte dann das Telefon einfach einen CD-Spieler anschließen. Und aber was ich noch sagen wollte, unser Ziel ist es wirklich, den Raumeindruck auch zu übertragen. Also nicht nur den Sprecher mit voller Bandbreite, sondern wirklich den Raumeindruck. Vielleicht kann ich da ein Erlebnis erzählen. Vor einigen Jahren haben wir mal mit MP3 einen Versuch gemacht und hatten mit einem Kunden in Cleveland eine Strecke aufgebaut und der hat gesprochen und die Empfangsstation war auf unserer Seite. Ich wusste das nicht. Bin in den Raum gekommen und habe also jemanden sprechen hören und habe mich schlagartig umgeschaut, wo die Person denn wäre, ja, weil es einfach mit perfekten Klangqualität ankam und ich hatte den Eindruck, die Person würde wirklich im Raum sein. Und genau so stellen wir uns das vor, dass ein Telefon in der Qualität ermöglicht, dass man wirklich das Gefühl hat, die Person, mit der man telefoniert, befindet sich im selben Raum.
Ist es nicht so, dass Nokia zu der Telefonqualität sagt, das ist doch toll, die Leute sind so zufrieden damit, kann das denn wahr sein?
Naja, Telefon, so wie es jetzt ist, reicht offensichtlich aus, um gesprochene Informationen zu übertragen. Wenn man sagt, das ist alles, was ich von einem Telefon mir jemals erwarte, dann ist das Argument vielleicht auch richtig. Aber es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund mehr, sich darauf zu beschränken. Im Festnetz sowieso nicht. Die Übertragungsraten, die im Festnetz bereitstehen, die erlauben es ohne weiteres sozusagen auf dieses modernere Verfahren umzuschalten. Und
was würde das denn bedeuten? Neues Telefon, schätze ich mal.
Man braucht ein Telefon, das dieses neue Verfahren dann auch in einem Chip beinhaltet. Ja.
Der Partner, der mich auch in der besseren Qualität hören will, muss auch ein neues Telefon
haben. Der muss auch ein neues Telefon haben, ja.
Wäre das teuer?
Nee, mit Sicherheit nicht.
Oder soll ich Ihnen jetzt wieder 20 Mark geben und Sie schicken mir ein neues Telefon?
So reich würden Sie mich diesmal nicht mal machen. Es ist so, dass also die Chips für deutlich weniger als 10 Euro, das wären ja etwa 20 Mark. Also wir erwarten, dass die Chips wirklich auch ganz, ganz günstig produziert werden können. Also es wird, der Preis würde sicher nicht in der Implementierung des Verfahrens liegen. Die DSPs, also die Signalprozessoren, die in den Telefonen heute schon sitzen, die könnten sowas vermutlich einfach auch mit übernehmen.
Nicht machen. Wann könnten wir denn soweit sein? Gibt es da schon mal so Tests, die man einspielen könnte?
Es gibt tatsächlich, im Videokonferenzbereich ist das Verfahren eigentlich schon Standard heute. Das heißt, wenn Sie schon mal so ein hochqualitatives Videokonferenzanlage benutzt haben, eigentlich Standardton ist inzwischen das sogenannte AAC Low Delay, heißt es eben. Das wird dann normalerweise schon recht üblich eingesetzt. Das heißt, in diesen Anlagen finden Sie es jetzt schon. Die nächste, wir erwarten, dass es dann sozusagen jetzt dann langsam von den High-End-Anlagen dann in die billigeren Voice-over-IP-Telefone dann auch langsam implementiert wird.
Also gut, jetzt hat mein Partner hat ein Telefon dieser Art, ich habe ein Telefon dieser Art. Wann können wir denn untereinander so telefonieren?
Wann es der Massenmarkt wirklich übernimmt, ist die Sache. Also wir machen gerade noch mal eine Erweiterung des MPEG. Es gibt einen neuen MPEG-Standard für genau dieses Verfahren. Der wird vermutlich zum Ende des Jahres verabschiedet.
Wie heißt der?
Im Moment ist unser Arbeitstitel Enhanced Low Delay, also sozusagen
fortgeschrittenes
Low Delay. Ja. Und das ist ein AAC-Abart, das ist also eine speziell auf sehr niedrige Verzögerung getrimmte AAC-Abart. Und diese Spezifikation wird es Ende des Jahres geben und dann kann ich mit etwa 24 bis 32 Kilobit wirklich in HiFi-Qualität telefonieren.
Das Jahr 2008 wird die ersten Geräte bringen.
Es wird Geräte geben im High-End-Bereich, da darf ich leider noch nicht allzu viel sagen, aber wir warten, dass es erste Geräte vielleicht heuer sogar schon gibt. Mhm. Allerdings noch nicht die billigen Telefone, die jetzt im Moment da erhältlich sind, die sicher heuer noch nicht.
Auf jeden Fall, es tut sich was in dem Sektor und wir werden vielleicht dann nicht mehr telefonieren, sondern was machen wir dann? Wie heißt das dann? Wir sind hochqualitativ mit unserer Voice dabei.
Ich würde sagen, man überträgt einfach das ganze, den ganzen Raumeindruck auf die andere Seite. Ja, das heißt, der Telepresence wird dann oft gesagt, also dass man sozusagen eigentlich präsent ist auf der anderen Seite, obwohl man vielleicht tausende Kilometer weg sitzt, aber es fühlt sich auf der anderen Seite so an, als ob man direkt in dem Raum sich befinden würde.
Am Anfang, Wolfgang Back, habe ich angekündigt, dass wir am Ende etwas ankündigen wollen. Willst du oder...
Ich traue dir das gar nicht zu, was wir vorhaben, dass du das überhaupt noch kannst.
Doch, ich bin ja jünger als du. Ich bin wesentlich leistungsfähiger und noch nicht so vergesslich.
Du meinst also, du könntest noch eine Fernsehkamera vom Fotoapparat unterscheiden?
Nicht nur das, ich weiß auch noch, welche Kamera Rotlicht hat.
Also Rotlicht und Kamera gehört zu einem Fernsehstudio. Und viele, viele Zuhörer meinten ja, lass das doch mal wieder sehen.
Und zu unserem Geburtstag am 24. Juli werden wir eine einstündige Fernsehsendung bei NRW-TV in NRW im Kabel empfangbar und natürlich über das Internet gestreamt verbreiten.
NRW.tv ist die einfache Adresse, wo man sowas findet. Oder auch bei uns wird man Links finden, bei cc2.de.
Und einen Download gibt's auch.
Und es gibt ein Archiv, wo man, also wenn man am nächsten Donnerstag nicht da ist, wo man dann auf Freitag, Samstag oder Sonntag die Sendung dann zurückholen kann. Es wird eine Geburtstagssendung. Wir haben ein ganz einfaches Thema diesmal uns vorgenommen. Das Thema heißt NGN oder Next Generation Networks. Dabei geht es um das neue Internet, was das alles leisten soll. Neue Netz.
Nein. Es ist kein neues Internet.
Netz.
Es geht um die Netzkonvergenz und da spielt Netzneutralität mit hinein. Also um es platt zu sagen, die Telekom schaltet irgendwann 2010, 11, 12 das Festnetz, das Telefonnetz ab und wir werden alle, ob wir wollen oder nicht, ob wir es wissen oder nicht, über das Internet, über IP telefonieren.
Sie wissen dann auf jeden Fall mehr als die anderen, wenn Sie uns anschauen am 24. Juli nochmal von 17 bis 18 Uhr. Und wenn es dann vielleicht noch eine Sendung gibt, die wird dann allerdings abends gesendet werden.
Verrät ja schon wieder so, was weiß ich.
Nein, das wissen wir ja noch gar nicht.
Ja, genau.
Liegt ja an den Leuten, wie sie das anschauen
wissen sie
und
auch
uns
nicht.
Dann melden oder NRW-TV melden, wie gut sie uns gefunden haben oder wie schlecht das war, was wir gemacht haben.
Kennst du eigentlich so Begriffe wie E-Werk, O-Saft, U-Bahn und ich möchte jetzt einführen E-Büb.
E-Büb?
E-Büb.
Für was?
Ja, da braucht man nicht mehr ein Büb zu sagen, sondern man sagt nur noch E-Büb, nicht mehr ein Büb.
Oder vielleicht sogar ein TV-Büb.
Ja, das ist was anderes. Das machen wir dann sichtbar, die Daumen. Jetzt also, machen wir die Daumen unsichtbar.
Tschüss.
E-Büb.
Gut. Und Daumen hoch.
Bis oben.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.